Liebe Freunde des Podcasts, heute sind wir wieder outdoor unterwegs, auf einem ganz spannenden Ort, nämlich am Flughafen Linz-Hörsching. Die schwierigste Aufgabe des Tages wurde gemeistert. Wir haben es in den Flughafen geschafft. Und ich sitze jetzt da mit dem Flugretter Stefan Noska. Vielen Dank, dass wir überhaupt einmal kommen durften, Stefan.
Ja, danke. Ja, gefreut mich, dass du gekommen seid. Wie gesagt, dass wir die Hürde geschafft haben, auf das Flughafengelände in den Sicherheitsbereich des Flughafens zu kommen, weil da sind wir stationiert. Genau. Und ja, gefreut mich, dass du bei mir bist. Bin schon sehr gespannt, was da jetzt auf mich zukommt.
Genau, Drucksituation. Du hast mir ja im Vorfeld gesagt, unbedingt den Ausweis mitnehmen. Die Sicherheitsvorkehrungen, das sind wirklich, wirklich streng. Das ist eigentlich wie wenn man wegfliegt.
Ja, genau. Flughafen Linz ist ein internationaler Flughafen und wenn man da jetzt dort das Flughafengelände als solches betreten will, ist es genau die Sicherheitskontrolle, wie wenn wir jetzt wegfliegen würden. Ja, wir haben jetzt Zugang auf das Vorfeld, das heißt, eigentlich könnten wir in ein Flugzeug einsteigen, deswegen sind die Sicherheitsvorkehrungen dementsprechend hoch, genau. Ist ja gut so.
Stefan, du bist da der leitende Flugretter am Christophorus 10. Mhm. Du bist auch Notfallsanitäter.
Genau, ich bin leitender Flugretter da am Christophorus 10. Mache das jetzt seit 2012. Wir sind insgesamt 5 Flugretter da am Stützpunkt und natürlich sind wir auch Notfallsanitäter in unserer Profession schon enthalten als Flugretter und machen dementsprechend auch Dienste auf einem Notarztstützpunkt. Das ist der Notarztstützpunkt in Hansfelden, den F2. Da bin ich ganz normal Notfallsanitäter und mache dort auch Dienste. Mhm. So ungefähr 50% meiner Dienste versiege ich am NEF-Stützpunkt und die anderen 50% bin ich ungefähr da.
Stefan, ich frage zu Beginn ganz gern, oder stell dir vor, du bist auf einer Berufsmesse, da kommt jetzt zu dir ein Schüler, eine Schülerin und sagt, ich würde gerne beim Rettungshubschrauber, das ist mein Traum, da würde ich gern fliegen, ich würde gern Flugretter, Flugretterin werden. Jetzt habe ich mir gedacht, die Frage ist vielleicht ein bisschen typisch. Mach bitte das Umgekehrte. Wieso soll ich auf keinen Fall Flugretter werden?
Oh, das ist eine spannende Frage. Naja, warum soll ich nicht Flugretter werden? Da gibt es eigentlich keine Gründe. Das gibt okay. Nur einen Grund, vielleicht wenn ich Höhenangst habe oder Flugangst habe oder so irgendwas. Oder wenn ich nicht eine gewisse Art von Action, kann man schon sagen, mag. Wenn ich keinen Stress aushalte. Also wenn ich diese Sache nicht mag. Klassischerweise, wir sind natürlich mit Notfällen konfrontiert, noch nicht als Notarzt-Hubschrauber. Wenn ich kein Blut sehen kann, bin ich wahrscheinlich auch nicht geeignet. Wenn ich nicht stressresistent bin in gewisser Art und Weise, also man muss schon viel mitbringen, damit man den Job auch aushalten kann. Ja. Aber grundsätzlich würde ich natürlich, wenn mich wer fragt, sagen, ja, du hast einmal den lässigsten Job ausgesucht, wo du hin möchtest, den es gibt auf der Welt. Verfolg den Ziel. Für mich ist es natürlich schwierig, Gründe zu finden, warum man das nicht machen sollte, ja, weil es einfach ja ein sehr spannender Job ist. Ja.
Also du bist wirklich gerne in deinem Beruf, das merkt man ja.
Ja, ich glaube, jeder, der das macht, bringt die Leidenschaft mit, sonst wird das eh nicht gehen. Also der Weg dorthin hin ist ja schon sehr, sehr, sehr lang und sehr weit, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, daher zu kommen. Und da muss man schon ein bisschen einen Willen mitbringen. Und einen Enthusiasmus mitbringen, dass man das dementsprechend auch gut machen kann. Ich brenne für meinen Job, ja, ich mache es jetzt doch schon. Ich habe ja schon vorher gesagt, seit 14 Jahren bin ich Flugreiter. Ich bin seit 2004 Notfallsanitäter. Ich bin beim Roten Kreuz seit 1995, also doch schon ein paar Jahre. Und brenne immer noch für den Job wie am ersten Tag. Ja. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das macht mir immer noch totalen Spaß und habe die Begeisterung Gott sei Dank nie verloren.
Ist eine Frage, die hast du wahrscheinlich schon öfter gestellt gekriegt. Wie hat der Weg ausgeschaut zur Flugrettung? Wie bist du da überhaupt dazugekommen?
Ist ein bisschen, der war nicht ganz gerade, der Weg. Also ich habe zuerst Maurer Zimmerer gelernt, ganz normales Lehre gemacht. Davor schon eigentlich bin ich durch meinen Vater zum Roten Kreuz gekommen. Der war Ortsstellenleiter da in Kirchschlag in meinem Heimatort. Hat mich als kleinen Bub schon immer mitgenommen auf die Dienste und so. Ich war da immer schon ein bisschen in der Rotkreuz-Familie, wie man so schön sagt, drinnen. Hab dann nach der Lehre das Bundesheer gemacht, weil ich gewusst habe, okay, Zivildienst, das kenne ich schon, da weiß ich, um was geht. Das hat mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert, witzigerweise. War sehr sportlich zu der Zeit und da war natürlich das Bundesheer interessanter für mich. Nach dem Bundesheer habe ich dann noch als Zimmerer in Eichel gearbeitet
und war quasi normaler, freiwilliger Rettungssanitäter bei uns auf der Heimatortstelle da in Kirchschlag. Bin dann in die chemische Industrie gewechselt, war am Chemiepark Linz und habe dort einen Chemieverfahrenstechniker gelernt und Laborant. Da auch immer nebenbei Rettung gefahren, so wie viele tausende andere Leute oder Sanitäter in Österreich das machen. Dann war so ein Punkt, 2003 eben, war eine Notfallsanitäter-Ausbildung ausgeschrieben. Da habe ich mich beworben, da hat es auch so ein kurzes Auswahlverfahren gegeben. Dann habe ich die Ausbildung machen dürfen. Eigentlich interessanterweise für den Bezirk Urfahr-Umgebung, für den dortigen NEF-Stützpunkt, den es aber noch nicht gegeben hat. Das heißt, der ist 2004 gegründet worden und ich habe somit mein Praktikum in Linz im AKH am NEF 1 damals gemacht. Am Ende des Praktikums hat der dortige Stützpunktleiter mich dann gefragt, ob ich nicht freiwillig bleiben möchte. Das war dann so. Ich habe dann dort einen freiwillig NEF-Dienst gemacht. Tatsächlich dann 2005 im Herbst ist ein Kollege dort in Pension gegangen und ich habe mich dann dort mal beworben, als Notfallsanitäter hauptberuflich anzufangen. Bin dann genommen worden und war dann ab 2005 hauptberuflicher Notfallsanitäter. Eigentlich erst zu dem Zeitpunkt ist dann mein Blick auf den Rettungshubschrauber gefahren. Vorher war das nie ein Thema, das war ja so weit weg eigentlich und immer wieder mal zusammengearbeitet, das schon. Aber es ist trotzdem eine kleine elitäre Gruppe, die da fliegt und somit war das nie ein Thema. Wie dann hauptberuflich war, dann bin ich schon mal natürlich auch mich dann ein bisschen erkundigt und habe dann mit dem Dominik Stützpunktleiter, mit dem Langen Werner, der ist insgesamt sehr am Aufbau des Notarztdienstes in Oberösterreich beteiligt war, habe mich damals beworben und der hat dann gesagt, ja, weißt du, Stefan, wir haben dich schon ein bisschen im Auge, aber du musst nur warten, bis er in Pension geht. Ja. Das war dann eben 2012 soweit. Und ich habe dann schon gewusst, ab 2007 bis 2012, da habe ich 5 Jahre Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Ja. Das habe ich auch dementsprechend ausgenutzt. Genau, und bin dann 2011 eigentlich in die Ausbildung gegangen und seit 2012 bin ich jetzt der Flugretter. Viele Sachen haben sich irgendwie ergeben, ja, in meinem ganzen Leben. Das war jetzt nie so erzwungen oder so, weiß ich nicht, so den übertriebenen Ehrgeiz gehabt hätte. Ja, schon natürlich, wenn ich dann gesagt habe, da gibt's ein Ziel oder so, dann habe ich das schon dementsprechend verfolgt. Aber irgendwie habe ich mich manchmal so ein bisschen treiben lassen und es hat ganz gut funktioniert und hat mich in ganz gute Richtungen gebracht eigentlich. Ja.
Spannender Weg mit vielen Umwegen, das passt sehr gut zum Thema des Podcasts. Das ist ja was mich sehr interessiert, wie so Lebenswege laufen und auch die Frage, du hast das jetzt eh gerade gesagt, ob das überhaupt immer Sinn macht, dass ich sage, ich will jetzt genau das und es muss zum Zeitpunkt X muss ich genau dort sein oder ob man sagt, ja, ich mache jeden Tag mein Bestes und ich schaue, wo ich hinkomme. Ja.
Genau, ich meine schon Chancen, die sie ergeben, nutzen, ganz klar. Das war schon immer mein Motto, aber jetzt dazu sehr verbissen, irgendwas zu machen, ist wahrscheinlich dann auch nicht das Richtige. Ja. Wie gesagt, heute bin ich froh, dass ich da bin und mache das mit all meinen Leidenschaft und Engagement und ja, versuche den Job möglichst gut auszufüllen. Bis zum Ende meiner beruflichen Karriere habe ich jetzt nichts anderes mehr geplant, genau. Aber mal sehen. Wie gesagt, es ergeben sich immer wieder mal Türen, die sich öffnen. Gell? Also es war vor 4, 5 Jahren, ja, man macht es dann doch schon 10 Jahre Flugrettung und dann sucht man wieder ein bisschen neue Herausforderungen und für mich hat sich dann ergeben ja das Air Rescue College. Das ist die Ausbildungsschmiede des ÖMTC Flugrettungsvereins. Da bin ich jetzt als Trainer im Trainerteam und das ist auch wieder ein Baustein, der mir sehr erfüllt und sehr viel Spaß macht. Bin ja auch sehr, sehr gerne dort involviert, genau.
Vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die da jetzt nicht so im Rettungsdienst drinnen sind. Stefan, du als Flugretter, was ist eigentlich die Rolle des Flugretters? Ihr habt ja eigentlich sehr viele Aufgaben, gell?
Ja, danke Philipp, dass mich vielleicht darauf hinweist, ja. wenn ich zu sehr in meinem Fachjargon oder so irgendwie aufgehe. Und natürlich setzt man sehr viel voraus. Und ja, die Bevölkerung als solches hat ja in Wirklichkeit wenig Ahnung, was in so einem Rettungs- oder in so einem Notarzthubschrauber passiert und was die einzelnen Professionen machen. Ja, beim Piloten ist relativ klar, der fliegt. Na, der Notarzt noch nicht kümmert sich um die Patienten und wir Flugretter, wir haben eine sehr multifunktionale Aufgabe. Das heißt, einerseits unterstützen wir am Notfallort natürlich den Notarzt in unserer Funktion als Notfallsanitäter, genauso wie wenn ich heute am NEF fahren würde.
Andererseits sind wir aber natürlich als Teil der Cockpit-Besatzung vorne. Also wir sitzen ja nicht hinten beim Patienten, sondern sitzen im Flug eigentlich immer vorne und haben so gewisse Co-Pilotenaufgaben, will ich jetzt mal sagen. Wir sind für die Navigation mehr oder weniger zuständig. Wir sind für den ganzen taktischen Funk, das heißt Funken mit den Leitstellen, mit der Polizei, unter Umständen mit der Feuerwehr, mit Pistenrettungen und so. Also diesen ganzen Funkbetrieb wickeln wir ab. Luftraumbeobachtung ist bei uns ein großes Thema. Man stellt sich das immer so vor, na, man fliegt mit dem Hubschrauber und muss sich da ein bisschen rausschauen. Ja, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, weil wir fliegen doch in sehr häufigen unkontrollierten Lufträumen, wo andere Luftobjekte unterwegs sind, damit man da nichts übersieht. Sind wir sehr gefordert. Und natürlich dann am Boden, wenn wir gelandet sind, sind wir zuständig für die Sicherheit des Hubschraubers und die Umgebung. Ja, dass einfach keine Fahrzeuge mehr oder weniger sich nähern und irgendwie den Hubschrauber schädigen und schon gar nicht, dass irgendwelche Personen da irgendwie gefährdet werden. Ja. Deswegen passiert es auch manchmal, wir steigen aus. Und der Notarzt natürlich geht zum Patienten und versorgt den. Und der Flugleiter muss manchmal halt nur beim Hubschrauber bleiben. Ja, das schaut dann manchmal ein bisschen eigenartig vielleicht aus. Warum bleibt ihr dort jetzt? Na, weil wir natürlich für die Sicherheit zuständig sind. Ich habe einmal gesagt, beim Interview mit einer Zeitung, wir sind quasi die eierlegende Wollmilchsau. Wir haben das nur sehr viel gesprochen. Und, aber genau dieser Wortlaut ist dann vorkommen in diesem Interview. Und irgendwie trifft es schon. Also wir sind da sehr multifunktional. Das Aufgabenspektrum für den Flugleiter wird halt immer mehr. Natürlich die Notfallmedizin entwickelt sich weiter, da gibt's immer mehr zu tun. Die Hubschraubertechnik entwickelt sich weiter, ja. Wir haben jetzt dort Hubschraubertypen, die mit Autopiloten funktionieren, wo es theoretisch, technisch möglich wäre, dass der Flugleiter den Hubschrauber landet, zum Beispiel. Wir fliegen unter Umständen in der Nacht, also wir da jetzt in Linz noch nicht oder nicht. Wir sind von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unterwegs. Aber mittlerweile gibt es 3 Stützpunkte vom Christophros Flugleitungsverein, die 24 Stunden Betrieb machen. Ja, in der Nacht zu fliegen, sind die Herausforderungen nur mehr andere. Man fliegt dann mit NVGs, also mit Night Vision Goggles, und das macht das Ganze dann schon nochmal spannend. Ja, man muss immer dranbleiben, damit man da den Kontakt nicht verliert. Ja. Oder alpintechnisch. Ja. Wir sind ein Alpinstützpunkt. Auch wenn wir jetzt nicht so häufig in die Berge oder in alpine Situationen kommen, ja, umso mehr müssen wir das auch regelmäßig trainieren, dass wir das beherrschen. Ja.
Ein Thema, das natürlich in der Notfallmedizin immer wieder kommt. Und vielleicht nur den kurzen Einschub. Ich habe im Winter mit einem Kollegen von dir, mit dem Dr. Martin Dünzer, gesprochen, der Notarzt am Christophorus 10 ist. Da haben wir auch über das Thema gesprochen, Druck, Stress in der Notfallmedizin, speziell am Hubschrauber, wo das natürlich auch immer oder oft ein Einsatzsetting ist, wo es zeitkritisch ist, weil sonst, das ist ja dann auch der Grund, warum der Hubschrauber da überhaupt alarmiert wird. Ganz allgemein die Frage, wie gehst du mit dem Druck um?
Der Druck oder der Stress oder die Anforderung ist ja am Hubschrauber jetzt nicht höher oder anders als wie auf bodengebundenen Notarztmittel ist. Das muss ich mal vorausschicken, also die Kollegen, die nicht fliegen, sondern halt auf dem bodengebundenen Notarztmittel fahren oder auf dem RTW oder SCW fahren, kommen ja in ähnliche Situationen. Das ist ja da kein Unterschied. Der Unterschied ist vielleicht, bei uns ist es ein bisschen häufiger, dass man in so Situationen kommt. Ein Stress in dem Sinn baut sich bei mir ganz selten auf, Gott sei Dank. Ja, das ist einfach vielleicht, weil ich es schon so lange mache. Ich habe jetzt sicher schon deutlich über 10.000 Notarzteinsätze. Da spielt sich natürlich eine gewisse Routine und Ruhe ein. Man lernt halt auch umzugehen damit. Ich persönlich, Gott sei Dank, hab wahrscheinlich so eine Grundvoraussetzung, eine Grundmentalität, dass ich Gott sei Dank nicht so sehr da in einen Stress verfalle. Oder ich spür's zumindest nicht so, ja. Mir gelingt es sehr gut, einfach fokussiert zu bleiben bei den einzelnen Einsätzen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist halt einfach, das ergibt sich so, dass ich mit dem irgendwie, glaub zumindest, ganz gut umgehen kann. Also ich fühle mich selten gestresst, ja. Gut oder leichter macht es natürlich auch, und weil ich gerade an den Martin Dünser eben denke, wenn man einfach in einer guten Crew ist, ja, wenn man halt weiß, ich habe halt einen Arzt mit, der beherrscht seinen Job blind, auf den kann ich mich hundertprozentig verlassen, dann nimmt das auch extrem viel Belastung weg und somit nimmt es auch extrem viel Stress weg in dem einzelnen Einsatz. Ja. Wenn ich halt das nicht hätte,
dann wird die Belastung sicher deutlich höher, ja. Und so kann man sich sehr gut aufeinander verlassen und da fühle ich mich einfach dann sehr sicher in meiner Arbeit, weil ich weiß, da ist jetzt ein zweiter da, mit dem ich zusammenarbeite in einem Team. Ich habe auch noch den Piloten, der mich unterstützt. In den Situationen, wo ich in der Hauptverantwortung bin, das bei den ganzen bergetechnischen Maßnahmen, speziell Alpin-Bergetechniken, ja, da fühle ich mich so gut ausgebildet. Da ist die Zusammenarbeit mit dem Piloten dann so gut, dass mir das auch nicht wirklich stresst in dem Sinne. Ja.
Die Piloten sind wahrscheinlich auch durchwegs erfahrene Piloten schon mal, wenn die überhaupt am Notarzt-Hubschrauber kommen.
Ja, genau so ist es. Also, dass man Notarzt-Hubschrauber-Pilot wird da beim ÖMTC, beim Christophorus Flugrettungsverein. Die müssen schon 1500 Flugstunden mitbringen. Die müssen Nachtflugerfahrung haben, Hochgebirgserfahrung und viele zusätzliche Ausbildungen, die schon vorausgesetzt werden, damit sie überhaupt sie bewerben können. Genau. Also das sind sicher mit die besten Piloten, die man sich so vorstellen kann. Und dementsprechend ist da ein sehr hohes Maß an Vertrauen da. Sonst würde man sich da nicht einsetzen. Man weiß ganz genau, wenn der jetzt seinen Job nicht beherrscht, dann geht das unter Umständen fatal aus. Und von dem her ist da höchstes Vertrauen da. Insgesamt in der ganzen Crew untereinander, glaube ich, braucht man das auch, damit man die Einsätze gut abwickeln kann. Ja. Weil es ist ja, wenn man so einen Einsatz, wenn wir jetzt beim Stress bleiben, der Einsatz hat ja verschiedene Phasen. Ja. Den Flug hin zum Einsatzort, das kann durchaus für den Piloten die stressigere Phase sein. Die muss uns ja dort irgendwie hinbringen. Und wenn das Wetter dementsprechend vielleicht nicht so gut ist, dann ist das schon mal eine Herausforderung. Wenn der Wind ist oder wenn wir irgendwo in alpinem Setting unterwegs sind, ja, da kann das schon mal für den Piloten dementsprechend ein Stress sein und da kann ich ihn halt unterstützen, indem ich versuche, Ruhe auszustrahlen und ja, und dann macht das wahrscheinlich für ihn das auch leichter. Genauso am Notfallort dann, wenn wir da mit schwerverletzten Patienten oder schwerkranken Patienten konfrontiert werden, da ist natürlich der Notarzt dann dementsprechend mehr gefordert und da kann ich wieder versuchen, dementsprechend zu unterstützen. Und genauso ist es dann, wenn es irgendwelche bergetechnischen Maßnahmen zu setzen sind, wo halt ich dann auch die Unterstützung von den anderen Crewmitgliedern kriege. Genau. Und so ergibt sich das ganz gut. Es gibt natürlich immer Einsätze, die ein bisschen herausfordernder sind, wo man vielleicht ein bisschen das Adrenalin noch spürt. Das gibt es natürlich jetzt auch nach so langer Zeit noch.
Wo ist das jetzt noch? Ist das dann bei einer Alarmierung oder?
Ja, bei der Alarmierung als solches noch nicht, weil selbst wenn es jetzt, wenn da irgendwo Kindernotfälle oder so, das ist natürlich eher der Klassiker oder schwerer Verkehrsunfall. Es stimmt die Alarmierung häufig nicht ganz so. Das heißt, das lernt man auch mit der Zeit, dass man sich einmal durch die Alarmierungsdiagnose jetzt einmal noch nicht stressen lässt. Man sieht dann eh vor Ort, wie es dann wirklich ist, weil es gibt umgekehrt auch Einsätze, wo man sich denkt, naja, das wird jetzt nicht so tragisch sein und dann kommt man fort hin und es ist dann doch sehr herausfordernd. Das lernt man natürlich mit der Zeit, weil, ja, gut, ist für die Leitstellen natürlich auch nicht so einfach herauszufiltern, was geht dort jetzt wirklich ab. Gerade bei, eben wieder bei den Kindernotfällen, wenn dann eine gewisse Hysterie vorherrscht, durch die Eltern oder so, dann ist es natürlich schwierig. Das ist dann schon auch das, was mich vielleicht mehr stresst, gar nicht der Einsatz als solches, sondern immer das Umfeld. Ja. Du kommst so hin und es ist wie auch immer was passiert und dann sind Angehörige dort, die natürlich aufgelöst sind und schreien und uns dazu auffordern, jetzt dazu was, wie auch immer und wir arbeiten nicht, so gut es geht. Das ist vielleicht eher die Belastung. Ja. Der Einsatz als solches, das kann man irgendwann einmal, das macht man, da ist man in einem Fokus, ja. Das stresst mich dann eher mehr, das Umfeld dann, ja, genau.
Verstehe. Was ich auch spannend finde, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Stress waren, es ist menschlich und nicht auszuschließen, dass einfach mal Fehler passieren. Wie geht man dann im Team um, ja? Wie macht sie dann eine Nachbesprechung? Wie läuft das dann ab?
Grundsätzlich wird mehr oder weniger jeder Einsatz in gewisser Art und Weise nachbesprochen, ja. Man macht es vielleicht nicht so systematisch, aber man merkt natürlich, wenn es Einsätze waren, wo was los war, wo man gefordert war, na, dann sitzt man eh, so wie wir sie jetzt da bei uns in der Küche am Esstisch sitzen, da sitzt man sich dann zusammen und quatscht dort drüber. Das ist sicher eine gewisse Art, wie man das verarbeitet. Zu Fehler als solches
Ich habe vor kurzem mal wirklich auch drüber nachgedacht, mir ist Gott sei Dank noch nie wirklich ein Fehler passiert, wo hätte irgendwo ein Schaden entstanden wäre. Ja. Sehr viele beinahe Fehler, das schon. Das muss man wirklich sagen. Also schon mal ein falscher Bulle einfach aufzuhören. Ja. Mir einfach verschaut und bin aber dann beim Doppelcheck, wenn man dann einfach nur mal schaut, draufgekommen, ich habe da jetzt ein falsches Medikament genommen. Also solche Sachen passieren. Und solche Sachen bespricht man dann auch, das ist ganz klar. Und solche Sachen werden auch gemeldet. Ja. Wir sind ja doch in der Fliegerei unterwegs. Und die Fliegerei ist in gewissen Bereichen, was so Crew Resource Management oder eben auch Umgang mit Fehlern und so, relativ weit in der Entwicklung. Ja. Das heißt, ich weiß ganz genau, ich kann, selbst wenn mir ein Fehler passiert, kann ich den zugeben sowieso, aber den kann ich melden und ich weiß, das wird dann dementsprechend professionell aufgearbeitet. Ja. Auch in der Firma. Ja. Das ist sehr wichtig. Und ein Fehler, ich habe auch Zugriff auf eine Datenbank, mehr oder weniger, wo Fehler eingemeldet werden, wo man einfach sagt, okay, der Fehler sollte einfach nicht mehr passieren und man sollte von Fehlern, die andere machen, lernen. Ja. Und genauso bin ich auch bereit, da mich einzubringen. Ja. Der Umgang mit Fehlern ist sicher schwierig. Das muss man sicher lernen, ja, dass man da offen bleibt und sagt, na okay, das kehren wir jetzt irgendwie unter den Tisch oder so, hat ja keiner gemerkt. Nein, das ist der falsche Zugang. Gerade in so einem Bereich, wo wir arbeiten. Ja. Man will ja besser werden, man will sich entwickeln. Ja. Für mich persönlich, Gott sei Dank, ist mir noch nie wirklich was Gröberes passiert. Ja.
Ich find das interessant, weil Umgang mit Fehlern, gerade im professionellen Setting, oft neigen die Personen dann dazu, ja, das vielleicht unter den Tisch zu kehren. Genau. Also ich habe selber 5 Jahre bei einer Rettungsorganisation in Wien gearbeitet und habe das halt mitgekriegt, dass das einfach immer wieder passiert ist, dass einfach Sachen, dass einfach in Einsätzen Fehler passiert sind, wenn's einfach stressig war. Und aber erst durch diese systematische Aufarbeitung, dann hat es eben dieses CIRS-System gegeben, was ich wieder total spannend gefunden habe, weil ich habe mir sozusagen dann von den anderen Teams die Einsätze durchlesen können. Und dadurch lernst du einfach sozusagen im sicheren Hafen Fehler von anderen und weißt, beim nächsten Mal kannst du es vermeiden. Ja. Also gerade dieser offene Umgang damit ist ja wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ist das was beim Christopher aus 10 in der Besatzung? Ist wahrscheinlich trotzdem schwierig. Man spricht dann trotzdem wahrscheinlich nicht gern drüber und sagt den Kollegen, boah, heute habe ich mich unsicher gefühlt. Oder wie ist da im Team der Ton oder der Umgang?
Du hast recht, es ist sicher schwierig, gewisse Dinge anzusprechen. Wenn mir persönlich irgendwas, wie du sagst, nicht so von der Hand gegangen ist oder ich habe mich unwohl gefühlt, ist es wahrscheinlich sogar noch leichter, als wenn man sagt, hey, was hast du da jetzt gemacht? Das ist, wenn anderen ansprechen auf den Fehler, gell. Das ist wahrscheinlich, ja, das ist schwierig, ganz ehrlich, ja, wir sind doch ein kleines Team. Wir sind 5 Flugreiter, wir sind im Wesentlichen 4 Piloten, die da sind. Und die Ärzte, also wir haben 18 Ärzte, aber wir kennen sie doch dann so gut und man verbringt ja doch da auf sehr kleinen Raum sehr viel Zeit miteinander. Mit den meisten fällt es mir natürlich sehr einfach, wenn man es ja persönlich sehr gut versteht, ja. Grundsätzlich gibt es schon Strukturen. Wir machen ja über die OMTC-Flugrettung, muss ich als Flugreiter alle 3 Jahre ein Crew Resource Management Seminar besuchen. Das dauert dann 3 Tage. Das ist schon sehr interessant. Da lernt man dann schon ein bisschen, ja, wie kann ich denn das vernünftig angehen, damit das dann so wahrgenommen wird. Weil ich bin mir sicher, bei uns in der Flugrettung vor 25, 30 Jahren wahrscheinlich, da war der Flugreiter, ja, der ist daneben gesessen und war halt auch dabei. Und ist jetzt nicht so wirklich wahrgenommen worden als Teil der Crew im Cockpit. Und das hat sich ja total verändert. Dass ich ansprechen darf, wenn heute fliegerisch irgendwas mir komisch vorkommt, ja, wenn ich mich da unwohl fühle oder so. Ich brauche mich nicht blind verlassen, dass der Pilot schon das alles im Griff hat. Wenn ich sage, hey, was machst du da jetzt? Oder ich fühle mich jetzt da einfach jetzt nicht mehr sicher, das Wetter ist mir jetzt eigentlich schlecht, dann wird das so wahrgenommen. Da wird man schauen, durch die Firma ein sehr gestärktes durchaus zu machen, ja. Und es wird auch sehr, sehr akzeptiert von der Gegenseite, ja. Wenn ich zum Piloten sage, ja, bitte, blöd gesagt, fliege ein bisschen langsamer, dann wird der nicht sagen, da, ich weiß schon, was ich tue, sondern wird er langsamer fliegen. Oder wenn ich sage, vor uns, da ist ein Mast, siehst du den, dann würde ich sagen, danke,
ich sehe den Masten auch, aber ich will nicht sagen, glaubst du, ich bin blind oder so. Also das ist schon im Cockpit ganz anders, als man es vielleicht in manche andere Berufssparten gewöhnt ist. Ja. Also das schon, das macht es dann auch leichter, drüber zu reden, ja, wenn man was nicht so behackt.
Kannst du dann nach der Arbeit leicht abschalten? Das hast du wahrscheinlich schon gelernt über die Jahre, oder?
Ja, ich habe das Gott sei Dank immer schon können, ja. Das gelingt mir sehr gut, wobei ich natürlich schon den Beruf durchaus auch gewählt habe, weil ich gehe in den Dienst, mache meine 12-Stunden Dienst oder da am Hubschrauber vielleicht ein bisschen mehr im Sommer, 15, 16 Stunden und gehe wieder heim. Am nächsten Tag, wenn ich in den Dienst komme, fange ich sowieso wieder von vorne an. Das heißt, grundsätzlich gibt es aber nichts, das mich beschäftigt über die Nacht. Und die einzelnen Einsätze, die Gott sei Dank, ein bisschen auf Holz klopfen, habe ich bis heute noch nie verfolgt. Also ich habe noch nie jetzt der Nacht nicht schlafen können oder irgendwelche schlechten Träume oder wie auch immer gehabt, Gott sei Dank. Ja. Weil das, glaube ich, auch im Naturell der einzelnen Leute, der einzelnen Menschen liegt. Ja. Ich kenne viele Kollegen, gerade wie jung war, wie ich angefangen habe beim Rettungsdienst, die haben angefangen mit mir, dann haben sie den ersten schlimmeren Einsatz gehabt und haben gesagt, das kann ich nicht, ich muss wieder aufhören. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Grundmentalität, die man mitbringt. Bei mir ist es Gott sei Dank so, dass ich das bis heute nicht verfolgt und ich kann sehr gut abschalten. Also ich habe da überhaupt kein Problem. Also ich komme heim und ja, wenn man dann die Frau fragt, was war heute los in der Arbeit, und dann muss ich schon überlegen, was habe ich denn heute für Einsätze gehabt. Also mir fällt das dann schon immer ein. Also das, ja, ergibt sich wahrscheinlich auch automatisch über die vielen Jahre. Und natürlich gewisse Einsätze bleiben schon in Erinnerung. Man kommt zum Notfall, wo es eben vielleicht wieder um Kinder geht. Ja. Und ich habe selber, meine Kinder sind jetzt schon fast erwachsen, sind fast 17 und 19. Aber ich bin noch kleiner geworden und du kommst dann von so einem Notfall heim, wo du siehst, boah, ja, ein Schicksalsschlag für irgendeine Familie. Und dann verzeiht mir die Kinder dann auch wieder ein bisschen mehr, gell, wenn man sagt, ja, wie gut es einem eigentlich geht. Gell, so diese Einblicke, die man kriegt so in die Gesellschaft, die sind auch schon sehr, sehr eindrücklich. Und da nimmt man wahrscheinlich dann unbewusst schon auch was mit heim, ganz sicher, ja.
Also hat sich der Blick aufs Leben durch die Arbeit am Hubschrauber auch ein Stück weit verändert?
Ja, definitiv. Also nicht nur durch den Hubschrauber, sondern einfach durch die Notfallmedizin insgesamt, ja, durch die präklinische Notfallmedizin, weil, wir könnten da Milieustudien machen. Ja. Du bist heute bei dem einen Einsatz am Böstlingberg in einer Villa, wo du dann auch siehst, ne, die Probleme sind irgendwo die gleichen. Beim nächsten Einsatz bist du in irgendeiner Wohnung, die hätte, wo du sagst, na, wie kann man denn da wohnen? Und da sind Kinder drinnen und so, da kriegt man natürlich schon Eindrücke mit, die man sonst ja nicht kriegt, weil wer trinkt halt ständig heute am Tag in 10 verschiedene Privaträume ein und sieht dort das Umfeld. Das hast du ja in sonst keinem Beruf. Ich meine, du bist selber Rettung gefahren, du hast das ja miterlebt, gell? Das prägt dann schon und das kriegt sicher dann ein bisschen einen anderen einen Blick vielleicht auf die Gesellschaft als solches und auf das Leben für sich selber, bin ich schon überzeugt, ja.
Wie schaut es eigentlich mit Frauen in der Luftrettung aus? Gibt es welche in euch im Team? Ich glaube, Notärztinnen gibt es, oder?
Genau, wir haben keine Pilotin in der Flugrettung. Es gibt 2 Flugärztinnen. Ja.
Tatsächlich?
Es gibt derzeit 2, ja genau. Eine ist im Burgenland und eine ist in Kärnten unterwegs.
In ganz Österreich, okay. Also nicht da, sondern
nein,
in
Österreich. Ja genau, ich rede jetzt von der gesamten Flugrettung, ja genau.
Dann sind es wieder gar nicht so viel eigentlich.
Nein, gar nicht. Also wir sind eine Männertruppe, was die Flugretter betrifft. Richtig, ich rede von ganz Österreich. Also das ist sehr, sehr, sehr männerlastig, muss man wirklich gestehen. Bei den Ärzten und Ärztinnen, ich weiß jetzt das genaue Verhältnis nicht, aber ich glaube, dass da sicher 40% Ärztinnen sind. Also da haben wir, das passt ganz gut. Wir haben viele Notärzte oder Notärztinnen, kommen aus dem Fach für Anästhesie und da hält sie sich, glaube ich, so ziemlich sogar die Waage. Von dem her haben wir sehr viele Notärztinnen, ja. Und sonst in den anderen Professionen halt nicht, ja. Ich weiß es auch nicht. Es gibt schon viele Notfallsanitäterinnen trotzdem und irgendwie streben die das dann trotzdem nicht so an. Auf den Notarztdiensten gibt's nicht so viel. Und in der Flugrettung eben nur viel weniger, ja. Wobei die Voraussetzungen die gleichen sind, ja, aber es bewerben sich ja gar nicht einmal so viel. Okay. Ja, spannendes Thema.
Woran kann das liegen? Ey? Das ist interessant. Es gibt doch einfach Berufsfelder und da würde ich jetzt einfach mal die Flugrettung dazu zählen. Das ist einfach nur was typisch Männliches, genauso wie ein Pilot generell, oder?
Genau, ja.
Das ist Interessant eigentlich, ja.
Woran es liegt, ich weiß es auch nicht. Es ist natürlich ähnlich vielleicht wie bei der Feuerwehr. Das ist ja ähnlich, da wird der Damenanteil natürlich immer höher. Aber die Berufsfeuerwehren haben natürlich auch sehr hohe Anforderungskriterien, die halt auch mit einem körperlichen Schwerpunkt einhergehen. Und das ist bei uns schon auch bei den alpinen Stützpunkten, speziell so wie wir da sind, muss man natürlich ein bisschen körperlich mit einer Fitness, sondern man braucht auch die dementsprechende Kraft und so. Und ja, da fallen dann schon mal wieder welche durch den Rost leider, weil das einfach nicht geht, ja.
Weil du gesagt hast, alpiner Stützpunkt, gib uns, den Zuhörern, Zuhörerinnen, vielleicht einmal einen Überblick, wann man das überhaupt pauschal sagen kann, wie die Einsätze so ungefähr verteilt sind, weil gemeinhin ist ja immer so, bei Hubschrauber denken die ersten sofort, also man denkt so an einen Verkehrsunfall. Aus den Gesprächen habe ich jetzt aber schon erfahren, das ist eigentlich gar nicht so typisch.
Nein, genau,
wie ist denn das Einsatzspektrum eigentlich bei euch?
Da kann ich auch wieder sagen, in der Flugrettung ist es ähnlich wie bei den bodengebundenen Notärzten, dass wir natürlich der Großteil unserer Einsätze, und da befassen wir uns mit neurologischen Einsätzen, Schlaganfälle, epileptische Anfälle, solche Sachen, natürlich interne Notfälle, klassische Herzinfarkt, der Lungenembolie und solche Sachen, das macht sicher schon 50% der Einsätze aus oder 60% sogar, ja.
Überall, wo es um die Zeit geht dann auch, gell?
Ja, natürlich. Einerseits um die Zeit und schon auch um die notärztliche Expertise, ja. Wobei man sagen muss, auch der Hubschrauber als solches ja nur immer als unterstützender Teil in der Rettungskette gesehen werden kann, weil wenn das Wetter schlecht ist, können wir nicht fliegen. Also wir brauchen gewisse Mindestvoraussetzungen, was die Sicht betrifft, dass wir fliegen können. Und wenn halt ein Nebel ist, dann können wir halt einmal nicht fliegen. Das heißt, man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass der Hubschrauber kommt. Ja. Das heißt, bodengebunden muss das einmal das Rettungssystem gut funktionieren. Und wir sind natürlich dann als unterstützendes Teil oder ja, als unterstützender Teil dabei. Und da natürlich haben wir den Vorteil, dass wir sehr schnell sind. Ja. Und deswegen natürlich, genau wie du sagst, beim Schlaganfall, time is brain, wie man so schön sagt. Also da geht es wirklich um Minuten, genauso beim Herzinfarkt. Somit sind es natürlich auch unsere Haupteinsätze. Also. Aber natürlich, da wo man es am ersten wahrnimmt, weil es natürlich dann in der Zeitung steht und in den Nachrichten kommt, sind natürlich die schweren Unfälle, sei es große Verkehrsunfälle, sei es irgendwelche Sportfreizeitunfälle, Radlfahrer, immer da, wo man doch noch mehr im öffentlichen Raum ist, was vielleicht auch für die Medien interessanter ist, ne? Für eine Zeitung ist es relativ uninteressant, wenn ich halt schreibe, der Hubschrauber war im Altersheim bei einem Schlaganfall. Interessiert keinen, gell? Wenn man sagt, der Hubschrauber war bei einem Scooterunfall von einem 12-jährigen Buben, der dann schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen ist, ne? Das wird man lesen. Und dann nimmt man das auch wahrscheinlich ein bisschen verzerrt wahr in der Öffentlichkeit. Aber also es sind sicher 50-60% sind so internistische Sachen. Trotzdem haben wir einen relativ hohen Anteil, was traumatologische Notfälle betrifft. Also wie gesagt, ich habe es eh schon gesagt, Verkehrsunfälle jetzt im Sommer, Motorradunfälle, Sportfreizeit. Jetzt geht dann die Poolsaison wieder los. Ja. Da weiß man auch leider. Wahrscheinlich werden wir wieder zu irgendeinem Kindernotfall fliegen, wo das Kind irgendwie ertrinkt oder beinahe ertrunken ist. Ja, wir wissen ganz genau, wenn...
Landen da die Kollegen im Hintergrund,
ja,
oder ist das
ein anderer? Ja, was hört, das sind wahrscheinlich jetzt...
Ah ja, da sind sie ja.
Ja,
also genau. Es ist nichts gefaked, wir sitzen wirklich am Stützpunkt, ja.
Ja, genau, die waren jetzt gerade beim Einsatz und ja, ich bin ja extra heute gekommen, weil sonst wird das ja gar nicht funktionieren. Gerade jetzt um die Jahreszeit fliegen wir doch jeden Tag 5-6 Einsätze. Sag ich mal, wie die Bienen sind wir da unterwegs.
Dann würde ich, glaube ich, bis 8 Uhr auf die Nacht da sitzen, bis wir fertig sind.
Wird der Nächtel dauern, ja genau. Ja. Und ich würde dann völlig verschwitzt da jetzt neben dir sitzen, ja genau. Das ist auch vielleicht nicht so gut. Ja, zu den Einsätzen, genau. Und das, das wollte ich vorher noch sagen, wir wissen ganz genau, wenn die Kirschen reif werden, weil dann fliegen wir sicher irgendwo hin, wo es leider wenn von einem Kirschbaum abgeschmissen hat. Das sind so Sachen, die kommen jedes Jahr wieder. Und grundsätzlich weißt du nie, wenn du deinen Dienst gehst, was dir an dem Tag erwartet. Das ist ja das wirklich Spannende. Ich bin gerade vor kurzem, da haben wir am Abend nur einen Patienten nach Wien gebracht, der hat schwere Verbrennungen gehabt und der ist dann in die Spezialklinik nach Wien gekommen und beim Heimfliegen haben wir uns gedacht, na, in der Früh, wie wir beim Frühstück gesessen haben, da hätten wir uns nicht gedacht, was wir heute alles erlebt haben. Gell? Und das ist schon sehr sehr großer Reiz in diesem Job, ja, weil du weißt nie, was passiert. Ja. Du sitzt da und dann piepst und du fliegst zum Bodensee, wenn irgendwer sich dort verletzt hat oder ertrinkt oder sonst irgendein Problem hat. Und zwei Stunden später bist du aber in die Berge auf 2500 Meter im Schnee. Also das ist schon sehr, sehr, sehr spannend und sehr abwechslungsreich. Ja.
Du kennst das wahrscheinlich. Bist irgendwo draußen unterwegs in den Bergen. Alles fühlt sich leicht an, bis plötzlich etwas passiert. Wir haben für alles am Rad eine Lösung. Multitool, Ersatzschlauch, Pumpe, aber für uns selbst meistens nicht. Aus diesem Gedanken ist PedalAid entstanden. Ein kompaktes Erste-Hilfe-Set, das in jede Trikottasche passt und genau auf Radfahrer und Radfahrerinnen abgestimmt ist. Egal ob Road, Gravel, Mountainbike oder Bikepacking. Kein sperriges Erste-Hilfe-Kit, sondern reduziert auf das, was du wirklich brauchst, wenn es darauf ankommt. Mehr dazu findest du unter unbound-originals.com.
Weil du vorher die Kirschbäume angesprochen hast oder Radlunfälle, hast du durch die Arbeit in der Notfallmedizin draußen Sachen gesehen oder was gelernt für dich, was du sagst, da passe ich in Zukunft oder da würde ich besser aufpassen beim Radfahren, setze ich mir einen Helm auf etc. Gibt es irgend sowas?
Definitiv, ja, ja schon. Ja. Definitiv. Also man muss natürlich aufpassen, wie gesagt, ich habe zwei Kinder, dass man nicht übervorsichtig wird. Gell? Ja, ja. Das ist Gott sei Dank bei mir nicht. Ich bin immer noch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, obwohl ich natürlich ständig jetzt wieder in den Sommermonaten mit schweren Unfällen, auch mit Motorrädern beschäftigt bin. Man passt wahrscheinlich schon ein bisschen anders auf oder man nimmt schon gewisse Gefahren anders wahr. Ja. Wie du sagst, warum setze ich, also jetzt ist es eh mittlerweile üblich, dass ich beim Skifahren einen Helm aufsetze oder beim Radlfahren. Warum setze ich beim Radlfahren jetzt keinen Helm auf? Es gibt immer noch welche, die fahren so mal dumm. Also das sind so Sachen, wo ich sage, das sind so einfache Maßnahmen, die dann schon entscheiden können, ob ich heute gesund aus dem Unfall heimgehe oder schwer verletzt, also vielleicht mit irgendwelchen bleibenden Schäden. Und ja, da nimmt man schon ein bisschen was mit. Jetzt auch wieder gar nicht so sehr bewusst. Ja. Man muss schon versuchen, dass man es nicht übertreibt, nur weil man halt Sachen sieht, dann man muss die Relation schon dann ganz klar sehen. Aber ja, wie meine Kinder klein waren, wir haben einen Pool daheim, da war das schon dementsprechend gut gesichert. Ja. Ganz klar, weil wobei das weiß eigentlich eh jeder und trotzdem hat man vielleicht dann, wenn man das einmal erlebt hat, wie ein Kind ertrunken ist, dann ein bisschen einen anderen Fokus drauf. Ja. Mhm. Das schon. Aber wie gesagt, Motorradfahren tue ich nach wie vor leidenschaftlich. Ja. Das wird jetzt kein Hindernis sein. Ja. Man muss dann ein bisschen in Relation sehen, wie viel Leute fahren und wie viele Leute machen Sport und wie viel passiert dann tatsächlich. Mhm. Ja.
Ja, ist dann eine philosophische Frage, wie viel Sinn hat ein Leben dann, wenn ich jetzt nur mehr daheim auf der Couch sitze, aus Angst, es kann was passieren. Klar. Aber ganz irgendwo gibt es natürlich doch dann, sage ich jetzt einmal, einen guten Kompromiss aus die Eindrücke, die du aus der Notfallmedizin kriegst, aufzunehmen und gleichzeitig aber auch jeden Tag wieder zu schätzen. Das ist was zum Beispiel ich aus dem Rettungsdienst mitgenommen habe. Ich freue dich jeden Tag, dass du gesund bist. Also, ja.
Ganz klar, ja, das habe ich vorher schon angesprochen. Man sieht so viele Schicksale, dass man natürlich dann schon über ja das ein bisschen anders betrachtet. Ja. Und man nimmt sicher aus dem Arbeitsalltag Sachen mit. Also jetzt auch, ich habe vorher in der chemischen Industrie gearbeitet.
Was hast du da gemacht?
Da war ich Chemieverfahrenstechniker und Laborant. Ja, das, man kann sich so ein bisschen... Homer Simpson kann sich jeder vorstellen, wie er so in seinem Arbeitsplatz sitzt,
ja,
mit
einem
Atomkraftwerk und da viele Bildschirme vor sich hat. So ähnlich war das da.
Du bist
in so einem Büro gesessen, hast die Bildschirme und hast da die Anlage mehr oder weniger überwacht und gesteuert. Halt. Da war das Thema Sicherheit auch sehr, sehr, sehr hoch. Wenn du über Stirn gegangen bist, hast du am Handlauf festhalten müssen. Und wenn du wen gesehen hast, der das nicht gemacht hast, hast du den darauf aufmerksam gemacht. Und man wird dann heute noch, wenn ich über Stirn gehe, halte ich mich beim Handlauf fest. Man nimmt das irgendwie so mit und das wird einem so eingebläut und das ist ganz, ganz witzig. Und ist ja nichts Schlechtes jetzt in dem Sinn, aber darum wird man schon durch die Arbeit getriggert, gewisse Sachen dann
zu machen oder halt auch nicht zu machen. Ja, das, da bin ich überzeugt. Ja. Ich habe in der Zimmerei gearbeitet vorher. Es ist ja ein hochgradig gefährlicher Job in Wirklichkeit. Als Junger, da kraxelst du auf dem Dach und dann eine Sicherung, ja, ist sehr schön, aber brauche ich doch nicht. Gell. Wie die heute ganz anders machen. Also wenn du dann das öfters gesehen hast, was da passiert einfach, dann kriegst du einen anderen Fokus. Ja.
Wie ist es, wenn du angenommen Arbeitsunfall, stürzt jemand vom Dach oder es fliegt ihm was drauf, was ja dann auch immer wieder vorkommt. Ihr versorgt den Patienten bestmöglich, nehmt den wahrscheinlich mit, gebt den dann im Krankenhaus ab. Ja. Also wenn der jetzt wirklich schlimmer betroffen ist, dann ist der im Krankenhaus, für die ist der Einsatz fertig. Dann fliegt es zurück, denkt man da dann noch nach drüber oder ist es in der Sekunde, okay, mein Auftrag ist erledigt, fertig, ich fokussiere mich wieder auf den nächsten?
Also wenn der nächste Einsatz kommt, bin ich beim nächsten Einsatz. Aber grundsätzlich ist es schon so, man kommt zurück und man quatscht einmal im Team nur, weil man geht schon den Einsatz immer als solches durch. Fast immer, was hätte man denn eventuell anders machen können, was hätte man besser machen können, hat das alles so hingehauen, wie wir sich das vorgestellt haben. In der Regel sagt man, ja, wir haben unser Bestes gegeben, wir hätten nicht viel besser machen können. Und der Einsatz verschwindet dann tatsächlich relativ rasch. Aber was wir schon machen, und da haben wir den großen Vorteil, dass wir halt auch Ärzte da am Stützpunkt haben, wir informieren uns auch immer regelmäßig, was ist aus den Patienten geworden. Das hat man im Rettungsdienst eigentlich gar nicht wahrscheinlich oder fast gar nicht. Man gibt dem Patienten ab und weiß nicht mehr, was draus geworden ist.
Das vermisse ich ja, weil das Learning dann irgendwie weg ist. Genau, ja. War ich halbwegs richtig mit meiner Einschätzung, meiner Verdachtsdiagnose.
Genau, und da haben wir den großen Vorteil, wir machen das sehr gerne, wir rufen dann in den jeweiligen Krankenhäusern, unser Stützpunktkrankenhaus ist das MedCampus 3 da in Linz, also da kommen unsere Notärzte her, dort haben wir sie ganz leicht nachzufragen, aber sonst kriegen wir Gott sei Dank von anderen Krankenhäusern auch die Informationen dann, was ist denn worden. Und das hat, genau wie du sagst, zwei Faktoren. Einerseits will man wissen, ob sind wir richtig liegen in unserer Einschätzung des Patienten, was der jetzt wirklich gehabt hat, dass wir da fachlich daraus lernen. Und natürlich interessiert es uns schon, was ist denn aus dem Worn jetzt? Wie geht's denn denn? Hat der das überlebt? Oder das ist schon ein Faktor, der durchaus uns interessiert. Ja. Und das mögen sie ja immer wieder Leute bei uns, Gott sei Dank, also die sich dann auch bedanken. Ja. Das ist für uns auch immer sehr erhebend, wenn dann Leute kommen und sagen, hey, boah, danke, dass ihr uns geholfen habt. Ja, das ist auch sehr eindrücklich. Und dann weiß man wieder ein bisschen, warum man den Job macht. Gell. Und ich gerade vor kurzem so einen interessanten Einsatz gehabt, ein Patient, der war ein bisschen krisgrämig und hat einen Herzinfarkt gehabt und trotzdem, ja, irgendwie, ja, so kann er nicht liegen und irgendwie nichts hat ihm taugt und ja, und dann haben wir den ins Krankenhaus gebracht und dann ist er tatsächlich in der Landephase hat er einen Kreislaufstillstand gehabt. Und wir haben den dann natürlich sehr gut wiederbeleben können. Und mir hat es ganz besonders gefreut, dass dann von dem Herrn immer ein Dankeschreiben gekommen ist, weil der war so krisgrämig irgendwie und so. Vielleicht war es natürlich auch aufgrund dieser Situation, in der er halt war, so. Aber ja, das hat mich wieder dann ganz besonders gefreut. Ja. Und dann halt ein kleines E-Mail oder wie auch immer und so. Und das taugt mir dann schon auch, muss man fairerweise sagen. Also wenn dann so Rückmeldungen kommen von den Patienten oder von den Angehörigen, das ist schon sehr, sehr angenehm, ja.
Schön, ja. Mhm. Weil du vorhin gesagt hast, ja, schon lange dabei und Hubschrauber ist natürlich immer wieder Herausforderung, aber hast du noch so, sagen wir, berufliche Ziele, andere Stationen? Gibt es irgendwas, was da noch
vorschlägt? Nicht wirklich. Also ich habe so ein bisschen den Zenit erreicht. Ja.
Ausgespült.
Ja, das wird heuer 50. Also mich komplett verändern zum Beispiel würde ich gar nicht mehr. Ja, das ist klar. Also da in der Flugrettung oder in der Notfallmedizin, in der präklinischen Notfallmedizin, das möchte ich nicht mehr aufgeben. Also das macht mir einfach Spaß. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich daheim. Für mich war halt noch nie ein Tag, wenn ich in die Arbeit gegangen bin, wie Arbeit oder so. Ich bin immer gern da hergekommen. Ich habe es vorher kurz angesprochen, was mich schon ein bisschen gereizt hat, nur war eben die Ausbildung. Ja. Wenn man dann das schon so lange macht und so viel Erfahrung hat und dann ist es vielleicht auch irgendwie an der Zeit, dass man die ein bisschen weitergibt. Ja. Das wollte ich tatsächlich machen und da habe ich eben die Möglichkeit, in diesem Air Rescue College beim MTC mit dementsprechend einzubringen. Das fordert mir momentan auch ein bisschen noch, weil das mache ich noch nebenher.
Als Lehrender quasi.
Als Lehrender, so, genau. Bin ich als Trainer. Ja. Genau, bin als Trainer oder als Lehrer, wenn man so sagen will, genau in diesem Air Rescue College tätig. Und ja, wir Flugreiter haben ja sehr viel, müssen sich ja sehr viel vielfältig fortbilden. Einerseits die Cockpit-Assistenz, wir müssen zum Simulator gehen, wir haben eben diese CM-Ausbildung, wir müssen einmal im Jahr ein sogenanntes Einsatztraining absolvieren, wo du den ganzen Tag einerseits trainiert wirst, aber auch Prüfungssituationen dabei sind. Ja. Und das muss ich natürlich genauso machen, aber auf der anderen Seite bin ich jetzt da in der Lage, auf der anderen Seite zu stehen als Trainer. Ja. Und das ist schon einmal eine Herausforderung für mich und das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ja, das bleibt jetzt sicher noch 3, 4 Jahre, 5 Jahre, wie auch immer, dass man braucht, bis man sich da eingelebt hat, dass das Routine wird oder so. Und dann schauen wir mal, ob sich noch irgendwas ergibt, ja. Aber ich habe es ganz am Anfang wahrscheinlich eh schon angesprochen, so aktiv jetzt da irgendwie nach irgendwelche Ziele zu suchen, mache ich momentan gar nicht. Also, weil es einfach für mich rundherum passt. Also für mich sehr wohl in dem, was ich mache, ja.
Super, sehr, sehr schön. Stefan, ein paar persönliche Fragen habe ich mir überlegt zum Abschluss unseres Gesprächs. Das frage ich ganz gern. Gibt es einen guten Rat, den du mal bekommen hast?
Einen guten Rat, den ich bekommen habe?
Ja, das muss jetzt gar nicht auf die Notfallmedizin bezogen sein, sondern einfach aufs Leben generell.
Mir fällt tatsächlich einer ein und das, da war ich, glaube ich, 14 oder 15 Jahre. Und das ist ein Ratschlag, den hört man immer wieder. Gell? Den hat mir leider viel zu früh verstorbener Onkel mitgegeben und hat gesagt, man sollte nicht streien ins Bett gehen. Und das ist witzigerweise so ein Rat, warum auch immer, der ist mir in Erinnerung geblieben. Sonst so Ratschläge, so große philosophische Weisheiten oder sonst irgendwas. Nein, kenne ich, weiß ich jetzt nichts, ja.
Aber ich finde den auch schon mal gut.
Ja, der ist gut, genau.
Und interessant, dass du das nämlich so jung schon quasi genau gesagt worden ist oder bewusst worden ist. Das ist interessant.
Richtig, weil, wie gesagt, die waren gar nicht recht viel öder, ist eben mein Onkel verstorben und damit, ich weiß es noch sehr, sehr gut. Mhm. Aber ja, sonst gibt's da eigentlich nichts richtig wirklich Hochphilosophisches, was ich da jetzt dort sagen kann. Ja.
Ich interviewe einen Flugretter und kann Philosophen werden.
Ja, genau, wir sind doch sehr, sehr technisch und straight und ja, genau, ich komme aus dem Müviertel, das ist auch noch.
Ja. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, dass das Wesen des Müllviertlers ist, sozusagen.
Nein, das ist nicht, aber ich weiß es nicht. Vielleicht spielt es schon ein bisschen eine Rolle, ja. Also, nein, genau. Aber
wir tauchen nicht zu weit ein in die Kerbe.
Nein, machen wir jetzt nicht.
Was ist ein Tipp, den du deinem 15-jährigen Ich geben würdest, aus der heutigen Sicht?
Das ist schon wieder so eine philosophische Frage.
Ich probiere es nochmal,
ja. Nein, dem würde ich auch sagen, mach das, was du machst, gescheit. Wobei, das habe ich selber verfolgt. Ich habe alle meine Stationen, die ich gemacht habe, immer versucht, mein Bestes zu geben. Ja. Das ist auch wie in der chemischen Industrie oder als Zimmerer. Ich habe da immer maximale Leistung versucht zu bringen, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich kann das nicht, dass ich irgendwas so halbwegs mache. Ja. Das kann ich nicht. Also das wäre vielleicht was ich sage, okay, mach das, was du machst, gescheit und dann ergeben sich ja Sachen. Ja. Dann wird das ja wahrgenommen vom Umfeld und man kriegt dann auch Chancen, die sich ergeben und ja, trotzdem nicht zu verbissen zu sein. Also ich sehe das auch immer wieder, wenn halt Leute so mit aller Verbissenheit irgendwas erreichen wollen, dass das dann oft nicht so ganz funktioniert. Ja. Man macht sich zu viel Druck und so, das man muss vielleicht einmal Sachen ein bisschen aussitzen können, ich weiß nicht.
Ja, also, nicht zu sehr mit dem Kopf durch die Wand.
Nicht so ungeduldig. Das würde ich vielleicht auch sagen, sei nicht so ungeduldig. Ja. So ruhig ein bisschen Geduld. Es regelt sich. Manche Sachen regeln sich dann auch. Ja. Das würde ich vielleicht meinem 15-jährigen Ich sagen. Ja. Aber sonst grundsätzlich mach deinen Weg und wird schon.
Genau, das wollte ich nur sagen, weil du gesagt hast, nicht zu verbissen sein. Ich bin ganz lange als Musiker tätig. Ich kann mich erinnern, die Anfänge in der ersten Band, das war nämlich genau das. Ich habe genau gewusst, wo will ich hin. Und das war aber dann nie genug. Es war so, das war so verbissen, dass dann eigentlich, auch wenn ich das erreicht habe, war das immer ein Krampf, weil ich im Kopf war, ich schon wieder beim Nächsten. Ja. Und irgendwann habe ich das dann auch gelernt, ja, nimm's, wie es kommt. Also gib jeden Tag dein Bestes, jetzt machen wir den Podcast, jetzt machen wir das Interview, wir schauen beide, dass das so gut wie möglich wird. Mhm. Was daraus passiert, wie auch immer, du kannst das nicht planen, ja. Vielleicht mache ich in einem Jahr was anderes. Das ist, also ich glaube, wenn man mit der Einstellung durchs Leben geht, ist es dann auch ein bisschen stressfreier. Und du, das habe ich jetzt aus dem Gespräch mitgenommen, bist das beste Beispiel dafür, dass so ein Lebensweg halt nicht geradlinig sein muss, um trotzdem erfolgreich zu sein und trotzdem etwas aus sich zu machen. Ja.
Das glaube ich auch, ja. Ich sehe es bei meinen Kindern jetzt da. Ja. Wie gesagt, meine Tochter maturiert jetzt gerade. Mein Sohn hat jetzt vor 2 Jahren eine Lehre angefangen, der wird Mechatroniker und ich weiß ganz genau, die machen ja einen Weg, ja, das wird schon, das wird passen. Ja, man muss da ein bisschen Vertrauen auch drauf und ja, dann schauen wir mal, wo uns, die oder auch mich, die Zukunft noch hintreibt. Ich sag, ich bin zufrieden, so wie es ist. Das ist ja auch was. Es ist einfach, die Leute sind so unzufrieden irgendwie. Ja. Ich verstehe das manchmal nicht. Du hast alles. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast eine Arbeit, du hast alles. Und bist trotzdem nicht zufrieden. Also das ist was, was ich manchmal auch nicht ganz nachvollziehen kann.
Das letzte Interview war mit dem Roman Kurz, das ist der Hüttenwirt vom Matrashaus am Hochkönig. Mhm. Dann habe ich gefragt, ja Roman, was ist ein gutes Leben für dich? Hat er gesagt, ja das, was ich habe. So, dann ein bisschen nachgebaut, ja, zufrieden zu sein. Das ist quasi das ist ein gutes Leben für ihn. Und er hat genau das gesagt, es ist doch gescheiter, du bist mit wenig zufrieden, als du willst immer mehr und es ist nie genug. Und das ist halt genau das. Manche Leute schaffen es mit sehr wenig, sehr zufrieden zu sein und manche wollen immer mehr und haben eh schon so viel und sind einfach dadurch immer unglücklich. Ja. Mhm. Na gut, jetzt sind wir ja nur sehr philosophisch geworden für einen Abschluss.
Ja, ich habe mir eigentlich das Gespräch ganz anders erwartet, viel technischer und so. Aber ja, ist schon gut so. Also das, wie gesagt, ich werde heuer 50 und dann denkt man halt über gewisse Sachen auch vielleicht nach. Ja, und wie auch immer, ob es dann richtig oder falsch ist, weiß ich eh nicht. Aber man versucht halt irgendwie gut durchs Leben zu kommen und ja, vor allem zufrieden zu sein, das ist sicher ein wesentlicher Faktor. Ja. Mit Neid oder so irgendwie aufeinander zu schauen, also das habe ich Gott sei Dank auch nicht. Das bringt ja auch nichts. Genau.
Mhm. Ja, super, Stefan. Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, dass du die Zeit genommen hast, dass du mich da eingeladen hast zu euch am Stützpunkt. Zahlen, Daten, Fakten kann man vielleicht im Wikipedia-Artikel über den Christophorus noch mal besser nachlesen.
Ja, aber genau.
Das war jetzt der Gespräch, wo man wirklich mal hinter die Fassade schaut und ich habe jetzt wahnsinnig viel mitgenommen, was diese Arbeit in der Notfallmedizin für einen persönlich bedeutet, was das für eine Familie bedeutet, ja, wie schafft man es danach eigentlich doch wieder abzuschalten. Ja. Und sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich sage vielen Dank. Ja, danke, dass du gekommen bist. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, war sehr, sehr nett. Wie gesagt, ja, das Gespräch war ganz anders, als man es erwartet hat. Und ich hoffe, es passt.
Die Überraschung ist geglückt. Ja,
ja, für mich schon. Also ich war überrascht, ja.
Okay, super, Stefan. Vielen Dank. Dann okay. Wir hören uns, gell?
Ja, danke dir.
Ciao.
Danke, Philipp. Ciao.